Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Weil wir in der ersten Lesung so wenig Namen hatten, lese ich den Predigttext erst noch mal ein paar Namen. Das Geschlechtsregister diesmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, die ersten Verse bis Vers 16. Matthäus 1, das ist sozusagen der Anfang des Neuen Testaments, in dem das Geschlechtsregister nochmal von Matthäus aufgeschrieben wird. Also eine Parallelstelle zur ersten Lesung. Dort heißt es: Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder, Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar, Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubbabel, Zerubbabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Azor, Azor zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleasa, Eleasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Ja, liebe Gemeinde, es ist keine böse Absicht, Listen mit Namen lesen zu lassen, sondern eine gute Tradition in der Kirche, schon seit vielen tausend Jahren, dass die Geschlechtsregister auch dazugehören, und die hat man tatsächlich auch gelesen. Auch wenn man sich manchmal fragt, wo sind hier die theologischen Aussagen? Was finden wir jetzt darin? Und es gibt interessanterweise in diesen Passagen viel zu entdecken. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo sich Weihnachten wieder überraschend und sehr schnell naht. Und wir uns Gedanken darüber machen, wer ist dieser Jesus, wie ist er in die Welt gekommen und warum. Und diese Geschlechtsregister beantworten eine Frage. Die Frage, wer ist dieser Jesus, eben in einer etwas technischen Art und Weise. Und es gibt einige Dinge, wenn man in die Details schaut, die sehr auffällig sind und für uns sehr interessante Aspekte haben. Denn wenn man in einer Namensliste bewusst von der Aufzählung der Namen abweicht, und das ist das, was wir hier gelesen haben, da reden wir, da hören wir von einzelnen Personen, die mit dem Namen erwähnt werden, und da waren noch Brüder oder bestimmte Kinder, die gezeugt wurden mit einer bestimmten Frau. Das sind Überraschungen. Nicht alle Mütter sind hier erwähnt. Es werden fünf Frauen erwähnt, vier sind besonders interessant, Maria klemmen wir mal aus. Aber aus einem ganz bewussten Grund hat der Schreiber hier die Aufmerksamkeit auf die Namen dieser Frauen in der Aufzählung gelenkt. Sie überraschen uns. Wir lesen die Namen durch. Es gibt auch gar keinen Grund, Frauen zu erwähnen. Es gibt auch keinen Grund, die Mütter zu erwähnen, denn die Erbfolge war in der Regel mit den Männern und damit war alles abgehandelt. Warum die Frauen hier? Es scheint einen Grund dafür zu geben. Es gibt ein paar, die ausdrücklich erwähnt werden, und deren Brüder. Es scheint also eine besondere Art und Weise zu sein, dass mal auch Brüder erwähnt werden. Vielleicht wird hier eine Erblinie durchbrochen, vielleicht läuft hier was anderes. Irgendein Hinweis muss sich dahinter verbergen. Dann werden aber Brüder manchmal mit Namen genannt, zum Beispiel Sarah hier, der Bruder des Peres oder Phares, dessen Name wird hier ausdrücklich erwähnt. Manchmal sind die Brüder nur die Brüder, manchmal kommt der Bruder, kommt einer der Brüder, der im Namen erwähnt wird. Dann gibt es auch noch was Spannendes. Man kann was lesen, was man nicht lesen kann. Manchmal ist dieses, der eine zeugte den anderen, gar nicht das Verhältnis von Vater zu Sohn, sondern von Vater zu Ur-Ur-Enkel. Da werden Generationen ausgelassen. Also wir lesen quasi sogar noch über was hinweg. Und wenn ihr vergleicht, was wir in Lukas gelesen haben, was wir hier in Matthäus lesen, in Bezug auf die Anzahl der Namen gewinnt Lukas deutlich mehr. Wesentlich mehr Namen. Man hat das Gefühl, es geht Name, 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 Name. Bei Matthäus ist es doch, man hat das Gefühl, so ein bisschen immer noch der ein oder andere Punkt, der hier mit reingeschoben wird. Und es sind wesentlich weniger Namen, also mehr Auslassungen. Das ist auch ein Punkt, der unsere Aufmerksamkeit fängt. All diese Details haben in irgendeiner Weise ja wohl Sinn. Wir beschäftigen uns hier mit dem Wort Gottes. Wir wissen, dass dies bewusst von den Evangelisten durch den Heiligen Geist so gegeben wurde. Und ich möchte, bevor wir dann auf diese Punkte nochmal im Detail eingehen, auf ein paar werde ich eingehen, auf alle kann man tatsächlich nicht eingehen. Man vermutet, dass gar keine Predigt rauskommt aus so einer Passage, aber weit gefehlt. Vieles steckt hier drin, was sich erläutern lässt. Aber zunächst einmal sollten wir vielleicht zwei Dinge vorher fragen oder klären. Das erste ist, damit wir so eine gemeinsame Basis haben, warum wurde diese Tafel eigentlich aufgeschrieben? Warum fängt jemand das Neue Testament an, sagen wir mal hier Matthäus, steht an erster Stelle, ja, das ist das Erste, was er uns sagt in seinem Evangelium noch, das Erste, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, stellen wir uns vor, ein neubekehrter Christ denkt, ich fange jetzt an mit dem Neuen Testament und dann liest er erstmal diese Liste. Also irgendeinen Sinn muss es ja haben. Warum wurde diese Tafel aufgeschrieben? Das ist relativ einfach. Zunächst einmal sollten die Leser des Matthäus-Evangeliums erkennen, dass Jesus der Christus ist, der über die Generation verheißen wurde und der auch tatsächlich gekommen ist. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir mit Matthäus-Evangelium, das etwa so 66 nach Christus verfasst wurde, davon ausgehen, dass theoretisch noch Menschen gelebt haben, die Jesus kannten persönlich und die dann auch diese Schrift lesen konnten. Ja, also hier wird über eine Person geredet, auf die man auch selbst referieren kann oder von der man gehört hatte oder die irgendwo da war. Und jetzt kommt dazu sozusagen die Aussage, wer ist dieser Christus, wo kommt er her, was ist sein Familienstammbaum? Ganz bewusst auch mit der Perspektive, dass dieser Jesus, von dem das ganze Evangelium jetzt handeln wird, der Christus ist, und das ist der höchste Adelstitel, der für den kommenden Messias Christus angewendet wurde, tatsächlich derjenige ist, der angekündigt wurde. Also man wird direkt reingeführt, und wenn man alle diese Personen, über die wir heute gelesen haben, nachrecherchieren würde, würde man sehr, sehr, sehr viele Stellen entdecken, in denen uns der Christus vorausgesagt wurde. Wir könnten das machen in der kleinen Geschichtsrunde, durch alle Punkte gehen. Ich will das aber so bröckchenweise an den einzelnen Punkten heute mal auszugsweise machen und nicht so in dem Gesamtblick. Vielleicht müssen wir uns denken, gab es damals im Volk noch Zweifler, vielleicht gab es direkte Konfrontationen, vielleicht gab es Angriffe gegen die Christen, indem man gesagt hat, ja, das mit dem Christus habt ihr alles erfunden, das ist irgendwo, das ist nur eure Geschichte, ihr seid eine Sekte, was auch immer diese Angriffsmöglichkeiten waren, die sich boten. Und dann lesen wir diese perfekte Herleitung von Jesus als dem Christus. Aber dieser Text ist beileibe kein perfekter Text. Es ist sprachlich nochmal zum Nachdenken. Es ist eine perfekte Herleitung, wer Christus ist, aber es ist kein perfekter Text. Dieser Text hat Ecken und Kanten. Bevor wir das dann alles aufklären, nochmal einen zweiten Punkt, der daran anknüpft. Warum wurde diese Tafel genau so aufgeschrieben? Ich hatte schon ein bisschen angedeutet, unsere Konzentration wird auf bestimmte Punkte gelenkt. Bei Lukas, wie gesagt, werden nur Männer aufgezählt. Hier gibt es Auffälligkeiten. Hier werden bestimmte Personen genannt. Und wir würden vielleicht vermuten, dass hier Dinge ergänzt werden, die noch mehr, noch besser beweisen für das, wer Jesus ist. Ich habe mir gedacht, heute sind nicht allzu viele Schüler hier, aber wenn wir Schüler hätten, wenn wir uns mal vorstellen, unsere Religionslehrerin im Unterricht fragt, schreibe mal den Stammbaum von Jesus auf, als Aufgabe. Wie würden wir an diese Aufgabe herangehen? Wie würde jeder von euch diese Aufgabe lösen? Ich habe ein paar Möglichkeiten. Das erste wäre vielleicht, würdet ihr es vielleicht machen wie Lukas. Sehr gewissenhaft, sehr detailliert, mit dem Ziel, möglichst jeden Namen genau aufzuschreiben. Nur das, was wirklich relevant ist, die Männer. Ja, die Linie klar aufzeichnen, super ordentlich, nicht angreifbar. Ja, eine klare Linie, logisch strukturiert. Ja, wäre das die Art und Weise, wie ihr die Aufgabe löst? Oder würdet ihr vielleicht wie Matthäus den Sinn des Ganzen, um was es hier wirklich geht, in den Mittelpunkt stellen? Würdet ihr vielleicht oben drüber schreiben, Jesus ist der Retter für Sünden? Erstmal muss ich das Wichtigste klären. Ja, für was ist der Stammbaum überhaupt da? Die Namen, ja, sucht sie selbst raus. Aber ich sage euch, Jesus ist Retter. Das ist doch der Stammbaum. Ja, darum geht's. Ja, und dann würden wir vielleicht in diesem Stammbaum das ein oder andere, was wichtig ist, dazu ergänzen und sagen, besonders wichtig war Abraham. Haben schon immer alle auf Abraham berufen. Besonders wichtig war. Und dann würden wir diese Liste vielleicht weitermachen. Auch eine gute Art und Weise, diese Aufgabe der Religionslehrerin zu lösen. Ich weiß nicht, warum ich daraus eine Frau gemacht habe. Also es ist nicht in irgendeiner Weise Geschlechtsorder. Religionslehrer, vielleicht war meine letzte Religionslehrerin eine Frau. Das fällt mir gerade auf, ich hab keine Ahnung. Vielleicht würdet ihr auch in eurem Bericht, weil ihr eine sehr gute Note bekommen wollt, so ein paar ungereimte Sachen weglassen. Vielleicht so ein paar Themen, wo ihr selbst euch nicht gut auskennt, wo die Zeit weggelaufen ist oder Papa und Mama nichts dazu sagen konnten, was man da so reinschreibt. Die Namen einfach weglassen, weil besser nicht erwähnen, als danach gefragt werden und man weiß es nicht. Auch eine gute Lösung, besser bevor man irgendwas Falsches reinschreibt oder gar misst, dann lässt man lieber ein paar Sachen weg. Auch ein guter Ansatz. Das Gute, was wir vor uns haben, ist, dass beide, sowohl Lukas als auch Matthäus, in ihrer sehr unterschiedlichen Art und Weise eine Eins für ihre Arbeit bekommen haben. Beide sind im Wort Gottes gelandet und das ist beides eine Top-Lösung, wie man einen Beweis führen kann, dass Jesus der Christus ist. Aber bevor wir weitermachen, hier noch eine Ergänzung, nochmal zurück zu dem Hauptpunkt. Warum wurden diese ganzen Details so aufgeschrieben, wie sie aufgeschrieben wurden? Was will die Passage uns eigentlich sagen? Es hat sich immer so ein bisschen angedeutet, ja. Nach den letzten Erklärungen ist da schon ein bisschen was. Eigentlich will uns die Ahnentafel Christi in ganz besonderer Weise Christus als Retter darstellen. Das ist das eigentliche Ziel von allem, was diese Tafel sagt. Am Ende sagt sie in aller Ruhe, Jesus ist der, der Christus ist, der Retter ist, der euch Leben gibt. Die Ahnentafel sagt, Christus ist der, der alle Probleme, die es jemals in der Welt gab, persönliche Probleme, die sogenannten Sünden und die Sünde, die den Menschen zersetzt hat, wegnimmt. Es ist eine Trostnachricht, die einen Messias, einen Tröster, einen Heiland ankündigt, der für uns gestorben ist. Und alles Weitere wird darüber dann in den Evangelium beschrieben. Es ist auch eine Nachricht für Niedergeschlagene, für Leute, die vielleicht mit dem einen oder anderen auch Probleme haben oder persönliche Sorgen haben oder was auch immer. Warum? Geht ganz besonders bei Matthäus aus den Punkten heraus, wo er unsere Aufmerksamkeit hinlenkt. Und dazu möchte ich jetzt ein paar kleine Schwerpunkte legen. Wir werden nicht alle Themen hier besprechen heute, aber diese Schwerpunkte auf jeden Fall sehr gut. Ein Schwerpunkt sind die Frauen. Aber dann kommt noch ein zweiter Schwerpunkt und den möchte ich gerne zum Einstieg nochmal liefern. Ich habe gesagt, vielleicht wäre der wichtigste Name in der zweiten Art und Weise, diese Religionsaufgabe zu lösen, der Name Abrahams, weil sich auf den alle beziehen. Abraham ist ja sozusagen die Lichtgestalt, die immer wieder auch in den Konfrontationen mit Jesus von den Juden aufgeführt wird. Abraham ist der Ankerpunkt. Aber bitte vergessen wir nicht, auch in diesen Aufzählungen, die sich auf Abraham auch hier in dem Matthäusevangelium als Ausgangspunkt sehen. Ein Fokus auf Abraham ist, aber Abraham selbst ist nicht der Erlöser. Das Volk, mit dem sich Jesus beschäftigt hatte, das Volk der Juden, hatte ein Riesenproblem. Sie waren zufrieden mit der Aussage, dass sie von Abraham abstammten. Und damit hatte Abraham diesen Kultstatus, der über allem stand, und ein Quasi-Erlöser. Natürlich war er nicht der, der das Volk erlöst hatte, aber diese Zugehörigkeit zu Abraham, die hat schon alles andere überragt. In dem Moment, wo dann wirklich der Erlöser vor ihnen steht, erkennen sie ihn nicht, sondern berufen sich auf diese menschliche Abstammung. Also Abstammung im menschlichen Sinn kann nie die Lösung sein. Abstammung hin zum Erlöser muss immer eine geistliche Dimension sein. Und auch Abraham ist nicht der Einleiter der ersten 14 Namen, die hier alles gut beschreiben. Diese Namen, die wir hier haben, die sind von manchen Auslegern in drei Blöcke aufgeteilt. Abraham und dann kommt 14 mal gut, dann kommen die Probleme und durch die Teilung und sowas. Das ist ein bisschen geprägt davon, dass, wie ihr auch in diesen Listen seht, man einen Trend hat, man will strukturieren, man will Sachen gut und schlecht machen. Aber dem stimme ich nicht zu, auch dieser Aufteilung, auch diesem Ansatz dafür, dass man hier gut und schlecht unterscheidet. Sondern ich stimme nur einem Prinzip hier zu. Abraham ist der erste Sünder in dieser Reihe. Und ich möchte alles, was jetzt kommt, alles auch, was über die Frauen kommt, und nur unter einem Motto sehen. Wir lesen eine Liste der Sünder. Wir lesen die Liste von Problemen. Jesu Stammbaum ist ein Stammbaum der Probleme. Natürlich auch ein Stammbaum der Glaubenden. Ja, wir sehen, wie Abraham gelobt ist für das, wie er glaubt. Aber wenn wir über Abraham lesen, im Wort Gottes, sehen wir einen Lügner, sehen wir einen Betrüger, sehen wir einen Menschen, der wie wir Sünder ist, der mit einer fremden Frau, mit seiner Magd ein Kind zeugt, weil er die Verheißung irgendwo hinten in seinen Kopf geschoben hat, der sich von seiner Frau dazu verführen und animieren lässt, weiß Gott keinen, der alle Kennzeichen hat, die einen Erlöser braucht. Ein Sünder wie wir. In einer Liste von Sündern wie wir. Und dann hat diese Liste noch etwas Starkes. Die erste Frau, die erwähnt wird, zum Beispiel Tamar, könnte man sich jetzt denken, und ich hatte in der Einleitung das schon so ein bisschen angedeutet, ja, wenn man schon den Fokus auf diese Frauen legt, dann muss ja was Besonderes sein. Wisst ihr, wer Tamar war? Ist euch diese Geschichte von Tamar bewusst? In Kurzversion ist Tamar eine hinterhältige Lügnerin, eine Frau, die Inzestkinder gezeugt hat, die sich als Hure verkleidet hat, als Prostituierte verkauft hat und mit ihrem Schwiegervater Kinder gezeugt hat. Also dieser Stammbaum sagt uns, dieses wilde, verrückte, dieser schräge Vogel, dieser Sünder hoch 10.000, dieser Mensch, der als schlechtes Beispiel für alles dienen könnte, was wir heute als Christen angreifen wollen, der wird hier in die Liste aufgenommen. Nummer 1, Fokus aus der Männerlinie raus, auf eine Frau, die kein gutes Beispiel wäre, die wir für unsere Kinder lieber verbergen würden, wo wir die Bibel zumachen würden und sagen, lest das als schlechtes Beispiel, aber mach nichts davon. Ja? Sie hat es auch schwer, sie kam aus Kanaan, sie war eine Heidin, lebte unter Juden. Ihr Vater, ihr Schwiegervater, Judas, hat ihr er, also der erste, der in der Liste dieses er, das ist nicht er ein Personalpronomen, sondern es ist der Name eines Menschen, der heißt er, der Sohn von Juda, und der wurde mit der Tamar verheiratet. Die hatten aber keine Kinder und dann starb der er. Und dann kam diese Geschichte, die alle kennen, die Geschichte mit Onan. Dann kam der Juda zu dem Onan und hat gesagt, gut, dann geh du hin, zeuge du ein Kind mit ihr, damit das Gesetz erfüllt wird. Was hat Onan gemacht? Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Lieber meinen Samen in die Erde, als mit dieser Frau ein Kind zu haben. Deswegen ist er ein Sinnbild der Verweigerung, mit ihr ein Kind zu haben. Juda hatte noch einen Sohn. Die Tamar hat wohl damit gerechnet, dass dann dieser Sohn ihr auch gegeben wird. Das hat Juda ihr auch versprochen. Er hat ihr angekündigt, wenn er groß ist, wenn er heiratsfähig ist, dann kriegst du ihn, dann kannst du ihn heiraten. Und dann erweist sich dieser große, starke Löwe Juda als Betrüger. Er hat diese Tat mal richtig hinters Licht geführt. Er hat das Gesetz nicht erfüllt. Er hat ihr den Sela, den dritten Sohn, nicht gegeben. Und dann gingen bei der Tamar die Glocken an. Dann hat sie gesagt, wenn der mir seinen Sohn nicht gibt und das Gesetz nicht erfüllt, dann zeige ich ihm, wie es läuft. Und dann hat sie sich diesen Plan erheckt, hat sich vors Tor gesetzt. Und dann kommt noch was über Juda raus. Also bis eben habt ihr alle gedacht, Tamar ist die Böse. Jetzt kommt noch was über Juda. Juda, der in eine neue Stadt kam, schön zu Besuch, vor den Stadtmauern, findet eine Hure und nimmt sie und zeugt ein Kind mit ihr. Dummerweise seine Schwiegertochter. Wer ist dieser Juda? Ja, gerne reden wir über Tamar an der Stelle. Wer ist dieser Juda, der hier so schön rein in unserem Stammbaum steht? Ein Sünder, der nächste Sünder in der Reihe, neben vielen Sündern. Auch Juda selbst kein gutes Beispiel dafür. Und diese Tamar wirft ein Licht auf diesen Mann, der selbst zu Huren ging, der selbst Kinder hatte mit anderen Frauen, der Tamar dann einen Ziegenbock versprochen hat, sein Pfand gegeben hat, das hat der Tamar nachher das Leben gerettet, aber der wohl wusste, dass man Dirne bezahlen musste. Also war vom ersten Moment war alles klar, was er da tut, was er macht, wie er damit vorgeht. Einer der Vorväter von Christus, vielleicht einer, den wir nicht in der Negativliste hätten, die Tamar, die ist ja nun wirklich auf der Negativliste ganz unten, aber was macht denn da unser Juda? Allein durch diesen Blick auf die Tamar wird uns klar, dass nicht die Frauen hier, weil sie Frauen sind oder was auch immer erwähnt werden, sondern dass sie Licht werfen auf Menschen, die alle erlösungsbedürftige Sünder sind. Es tut mir echt leid, diese Anliste ist voll von diesen Geschichten. Und wenn wir lesen im Alten Testament, da gibt es noch mehr zu entdecken, dieser Peres oder Phares, der ist dann der Sohn, der aus dieser inzestuösen Verbindung heraus entsteht. Und ihr habt die Ahnentafel vor euch, etwa 1550 vor Christus. Was ich immer gerne mag bei diesen Ahnentafeln, ist einfach, dass man so ein bisschen eine zeitliche Einordnung hat. Da stehen Jahreszahlen unten drauf. Da habt ihr so ein bisschen ein Gefühl, wann die gelebt haben. Und man wird auch mit so ein paar Sachen konfrontiert. Ein bisschen was drumherum, was passiert. Ja. Damals, 1550, das war die Zeit der Richterzeit, es gab noch keine Könige, sondern Israel wurde von Richtern regiert und mit dieser Zeit lebte der Peres und ja, vielleicht hat damals gab es irgendwie auch noch keinen Glauben an menschliche Dynastien oder was weiß ich was, sondern man hat wirklich noch Gott als Herrscher in Israel gesehen und deswegen war der Peres vielleicht auch nicht so schlecht angesehen, aber eigentlich schon eine katastrophale Geschichte. Also Geschichte im Sinne von Vorgängergeschichte. Ja. Das Interessante ist eben, dass dann bei Saul, bei David, wenn dann Könige nachher da waren, also wenn wir etwa 1000 vor Christus sind, so in dieser Zeit, ist immer so die Groborientierung für Könige, 1000. Und wenn ich jetzt einer dieser Könige gewesen wäre in Israel, ja, und die Ahnentafeln gab es nicht nur hier bei uns, sondern in dem Fall in Genesis 38 oder auch im ersten Chronikerbuch über diese Geschichte. Wäre nicht mein größtes Interesse gewesen, diese Geschichte aus der Bibel zu tilgen? Ich meine, als vielleicht 500 Jahre her, das ist okay. Also wenn wir heute zurückblicken und zu sagen, naja gut, ich meine, es gibt Leute hier, ich habe Leute getroffen, die sagen, ich stamme von Martin Luther ab. 500, 600 Jahre her. Wow, Respekt. Es sind wahrscheinlich etwa so 1 Million oder 10 Millionen Menschen, die von Luther abstammen. Das ist okay, hört sich aber gut an. Ja? Aber ich stamme von einem inzestuösen, innerfamiliären Verhältnis zwischen einer Pseudo-Hure und einem Fremdgänger. Tolle Geschichte für einen König. Hätte man die nicht wenigstens löschen können? Alle drumherum haben es gemacht. Die Ägypter haben ihre Geschichten bereinigt. Alle haben ihre Geschichtsbücher gereinigt. Das Fantastische an der Bibel ist, dass das nie passiert ist. Dass selbst der Stammbaum Christi, dieses höchst sensible Beweisgut, in dem uns ja der Christus nachgewiesen hat, nicht manipuliert wurde. Kein Detail. Und wenn es noch so übel wurde, nichts wurde geändert. Und es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich an Stellen komme, wie hier, dass diese Familiengeschichten, wenn sie noch so katastrophal waren, nie dazu geführt hat, dass irgendjemand das, was der Heilige Geist in seinem Wort verankert hat, ändern konnte. Keine menschliche Kraft, keine Feder, kein Radiergummi, kein Papiervernichter hat es geschafft, irgendetwas hier rauszulichten. Das ist für mich höchst faszinierend. Es ist auch höchst ermutigend, in einem Umfeld von Menschen zu stehen, die gerne, ja, man hat ja gerne so Helden und man hat auch so gerne gute Leute um sich rum. Und man umgibt sich ja auch gerne mit Leuten, die richtig gut sind. Christus hatte die Chance nicht in seinem Stammbaum. Gut, dann machen wir ein bisschen schneller mit den anderen. Das sind die ersten Geschichten, sind immer faszinierend. Tamar ist auch nicht so bekannt wie zum Beispiel Rahab. Die größte Herausforderung für jeden Ethiker in der Bibel ist Rahab. Immer wieder wird diskutiert darüber. Und Rahab ist eine echt schwierige Frau. Die nächste Heidin. Fällt euch auf, dass hier die Frauen, die erwähnt werden, bis jetzt alle Heidinnen waren? Die waren gar nicht Jüdinnen, ja? Rahab, eine schwierige Frau. Sie hielt sich an Israel, sie hielt sich an den Herrn, aber ihre persönliche Situation war schwierig. Nichts Überraschendes, sie war eine Hure, sie lebte in einem Bordell. Sie nahm die Kundschafter von Israel auf, die in das Land einzogen und echt bedrängt wurden, denen es ans Leben ging. Sie nahm sie auf, sie gab ihnen erstmal einen sicheren Ort, dann half sie ihnen zu flüchten. Dafür wurde sie belohnt. Als dann Jericho erobert wurde, durfte sie einen roten Faden aus dem Fenster hängen und dann wurde diese ganze Familie von ihr verschont. Lug, Betrug und Hurerei. Das waren die Sachen, die wir von Rahab erfahren. Interessanterweise wieder ähnliche Szenarien und wisst ihr, Rahab wird im Neuen Testament gelobt als Vorbild im Glauben, in ihrem Zu-Gott-Halten. Und sie wird hier im Stammbaum von Christus ausdrücklich erwähnt. Es gibt keine richtig guten Geschichten über Rahab sonst. Es gibt nur Beschreibung der Tatsachen und dann diese Adelung sozusagen hier in dem Stammbaum. Wie wir könnten wir denken, ach Rahab, peinliches Profil, peinliche Person, warum hätte man das nicht so ein bisschen anders machen können? Warum muss die da auftauchen? Und warum muss sie dann auch noch eine Vormutter von Christus sein? Aber wir merken schon, es muss gar nicht wehtun, das ist das gleiche Prinzip. Auch hier wieder eine Sünderin, auch hier wieder Gottes wunderbares Wirken über das Volk Gottes hinein in die Heiden, in denen hier eine Frau herausgerettet wird, wo viel schiefgegangen ist, aber die eins verstanden hat, wo liegt das Heil? Das liegt in Israel. Sie hat sich zu Israel gehalten, weil sie sich zu dem Herrn halten wollte, weil sie ihren Blick nach vorne gestellt hat, weil sie ihren Blick nicht auf das gestellt hat, was um sie rum ist, auf ihre Probleme, auf ihre Sorgen, Nöte, auch auf ihr verkorkstes Leben, sondern sie hatte immer wieder diesen Blick nach vorne im Volk Israel. Da liegt die Erlösung. Da muss ich hingehören. Da gehöre ich dazu, auch wenn viel schief geht. Ruth, die nächste Frau, können wir kürzer machen. Ja. Auch wieder keine Überraschung. Eine Heidin, nicht aus dem Volk Gottes. Ja. Sie ist sogar, sie ist Moabiterin, mal was Neues. Ja. Sie ist auch eine Frau, die sich dadurch auszeichnet, dass in dem Leben viel schief gegangen ist. Aber sie ist schon eine ganze Ecke geradliniger. Mit ihr können wir uns schon ein bisschen besser identifizieren. Bei Ruth haben wir nicht so viele Probleme. Sie möchte dem Volk Gottes angehören. Es läuft auch einiges schief. Auch sie bleibt uns ein Beispiel einer vor allem erlösungsbedürftigen Heidin. Ich möchte hier bei ihr den Fokus vor allem darauf lenken, dass eben Gott hier außerhalb von dem Volk Gottes, außerhalb von seinem erwählten Volk, Frauen mit in das Volk reinnimmt und auch mit in den Stammbaum von Christus einbaut. Und ich meine, wenn ich Christus nachweisen will, ganz ehrlich, in der Beweisführung bewusst darauf zu lenken, ist schon mutig. Muss ich schon sehr sicher sein, dass der Beweis klappt. Und dann haben wir noch eine Frau, die auch besonders ist. Die Geschichte kennt wieder jeder. Erwähnt in dem Psalm und in den Samuelbüchern. Noch eine Heidin, eine Hethiterin, die einen Mann hatte und dieser Mann war ein Soldat, ein Krieger, der hieß Ussia und dieser Ussia wurde von David wie ein Stück Hund an die Front geschickt zum Abschlachten und so kam er auch zurück, nämlich tot. was übrig blieb, war seine Frau Bathseba. Da ist so viel schiefgegangen, dass sie in dieser Liste hier noch nicht mal per Namen erwähnt wurde. Sondern dieser ganze Fokus, so wie ich es auch gemacht habe, auf dem Ussia liegt. In dieser Geschichte ist Bathseba die Frau des Ussia, des Hethiters. Also hier bekommt der noch nicht mal der Mann, der in der, die Frau, die in der Ahnentafel steht, sondern der Mann, der Heide ist, für das Volk Gottes gedient hat und vom König abgeschlachtet wurde, den besonderen Fokus. Das ist der, der hier quasi, er ist nicht wirklich rechtlich in der Ahnenlinie, ist klar, es ist kein Vorvater von Christus. Aber in dieser geistlich-theologischen Linie, und darauf haben wir uns ja geeinigt, darum geht es hier, kriegt er eine ganz besondere Stellung. Der Heiden, Hethiter, Soldat, der für das Volk Israel gekämpft hat, der kriegt den Adelstitel. Der wird ähnlich in diese Linie aufgenommen und im Hinterkopf behalten, wie vielleicht Josef, der nicht der natürliche Vater von Christus war, aber der rechtliche. Der tatsächlich dann auch Vater war, auch wenn es nicht sein Samen war, der dieses Kind gezeugt hat, so war es doch er, der der Vater war und wurde. Das ist noch, die Beweisführung kann man noch ein bisschen separat machen, aber in der ähnlichen Weise wird hier dieser Ussia, wir reden über die Frauen, aber hier ist dieser Ussia nochmal ganz besonders beurteilt. Dann haben wir natürlich Bathseba. Bathseba, die Mutter von Salomo, auch noch von anderen Kindern. Erstmal stirbt das erste Kind. Dramatische Ereignisse kennen alle. Dieses Fremdgehen und dieses, als Nathan zu David kommt, ist ihm auch eins sehr wichtig, dass er in diesem Beispiel, zu dem David zustimmt, ihm klar macht, dass er dem anderen was weggenommen hat, dem Ussia. Ja? Also diese Perspektive, dass der Ussia hier vorgerückt wird, die ist nicht so unüblich. Also auch in der Erkenntnis der Sünde ist auch dieses, ich habe die Frau dem anderen weggenommen, sehr, sehr wichtig. Diese Art des Ehebruchs spielt hier irgendwie auch eine Rolle. Jetzt sind wir schon wieder bei so vielen Kuddelmuddel-Geschichten. Ja? Hört sich an wie eine Soap Opera, heute sind Serien im Trend, mal sehen, was in ein paar Jahren kommt, aber jetzt könnte man eine schöne Serie drüber machen, ja, da würden die Fetzen fliegen. Ja, aber wir gewöhnen uns dann irgendwie aus Versehen auch schon fast daran, dass jetzt alle irgendwie Kuddelmuddel sind. Und ich glaube, das reicht dann auch so als Basis, als grundlegende Nachricht. Was hier in der Ahnentafel aufgeführt wird, ist nichts, was man vorführen würde. Und deswegen jetzt mal ein Bibelvers, ein bisschen zur Auflösung. Johannes 1. Johannes hat sich mit einer Frage beschäftigt, wer kann denn ein Kind Gottes werden? Das ist eine Ahnentafel des Christus. Wer kann ein Kind Gottes werden? Johannes 1, Vers 12 und 13. Ich möchte euch da auf die Perspektive von Vers 13 hinlenken. In Vers 12 heißt es, allen denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es gibt Menschen, die sagen, oh, dann muss ich mich für Christus entscheiden, dann ist alles gut. Das ist hier nicht gemeint und insbesondere 13 klärt das auf. Der sagt, welche nicht aus dem Geblüt kommen, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und ich lese den Vers nochmal so ein bisschen anders. Diejenigen können Gottes Kinder werden, die nicht aus dem Geblüt, also aus der Abstammung, aus der Ahnentafel, ihre eigene Ahnentafel vorbringen und sagen, guck mal, ich bin von Abraham, ja, deswegen muss ich ja glauben. Das sind nicht die, die glauben. Die können zwar glauben, aber nicht, weil sie Abraham als Vorvater haben. Dann haben wir den Willen des Fleisches und des Mannes, ja, das Gesetz und die Werke. Meine Werke, kann ich die vorbringen? Bringen die irgendwas, um zu glauben? Das Gesetz, wenn ich es halte, funktioniert auch nicht. Sondern wer kann zu Gott kommen? Die aus Gott sind. Die aus Gnade sind. Das sind diejenigen, die glauben können. Jetzt lest Vers 16 nochmal. Vers 13 hat nur gesagt, die aus Gott sind. Vers 16 sagt, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Jeder heute hier in dem Raum, der sagt, ich kann Christus als meinen Herrn und Heiland erkennen, kann als Grund nicht anführen, ein Stammbaum, seine Werke, dass er das Gesetz gehalten hat, dass er sich für Christus entschieden hat, alles das zählt nicht. Er kann nur ausführen, dass er empfangen hat, Gnade um Gnade von Christus. Und diesen Schritt müssen wir auch bei der Ahnentafel machen. Es drängt sich auf, dass auch diese ganzen Ausnahmen, man könnte alle Kleinigkeiten dieser Ahnentafel angucken. Wir würden immer wieder dort landen. Das Ziel war nicht, mit den Losern aufzuräumen. Das Ziel war nicht, die im Stammbaum hier zu identifizieren, die Probleme hatten. Sondern das Ziel war immer zu sagen, alle Menschen werden aus Gnade gerettet. Alle diese Vorfahren von Christus sind richtige Menschen, echte Sünder. Und er steht in dieser Linie, er ist auch ein echter Mensch. Er ist nicht nur Gott als Erlöser, er ist auch ein echter Mensch. Klar gab es bei Jesus um ihn herum nur Sünder. Ist doch klar, eigentlich muss jeder Mensch ungeeignet sein, aus irgendeinem technischen Grund. So wie wir es in Johannes gelesen hatten. Der Mensch selbst kann nichts mitbringen, was ihn in besonderem Maß qualifiziert, geeignet zu sein, in den Stammbaum von Christus reinzuhüpfen. Es sei denn, wir hätten Leute, die bekennen und erkennen, dass sie Sünder sind. Dann braucht er nicht im Stammbaum sein, dann könnte er seine Nachfolger sein. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir hier bekommen haben. Wir kennen unsere Fehler, wir kennen unsere Sünden und wir wissen, dass wir in dem Blick auf Christus, auch in dem Blick auf seine Vorfahren, nur Sünder sind. Und wir wissen, dass Christus gekommen ist, um dieses ganz große Problem zu lösen. Und wir wissen, dass die Bibel so ehrlich und so klar und so offen ist, dass sie nichts davon verbirgt. In der Beweisführung zu Christus wird nicht gemogelt, es wird nicht geschummelt, es wird nicht geschoben. Hier wird kein Sünder besser gemacht. Hier wird kein Komma verschoben, hier wird nichts gemacht an dem Wort Gottes. Kein Mensch braucht irgendetwas tun. Wir, wenn wir das Evangelium verkündigen, wir brauchen nichts besser machen. Wir brauchen die Bibel nicht verteidigen, sie verteidigt sich selbst. Sie ist wahr, sie ist Gottes Wort und sie bleibt, wie sie ist. Christus als Sünder ist so klar in dem Wort Gottes zu erkennen, dass wir nichts daran manipulieren müssen. Wir können es nehmen, wie es ist, mit jedem Detail. Wenn wir Probleme entdecken, dann sind da Probleme. Wenn wir Probleme damit haben, dann haben wir damit Probleme. Es ist und bleibt das Wort Gottes, das uns sich aufdrängt in Schieflagen. Es drängt sich auf in Kritik an uns und es drängt sich vor allem auf in unserer Notwendigkeit, dass wir Gnade empfangen müssen. Es bleibt eine Botschaft und das ist die Botschaft vielleicht auch an Weihnachten, aber eigentlich ist es die Botschaft der Christenheit. Jesus, der Sohn von Maria, er ist der Christus. Er hat eine komische Familie mit bunten Vögeln, wir auch, die sind alle Sünder, aber er bleibt der Spross der Gnade und er ist der einzige Grund und die einzige Ursache für unser Heil. Amen.